Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Vierte Staffel, zweite Folge. Marcel ist wieder am Start. Moin.
Hallo Julius.
Sehr schön, Marcel. Hallo. Und heute, wie, glaube ich, unsere gesamte vierte Staffel hergeben wird. Wir hatten ja schon den ersten bombastischen Gast mit Celine. Jetzt geht's direkt weiter. Gerold ist dabei. Moin.
Moin, hi.
Sehr schön, dass du da bist. Freut uns riesig, dass wir heute, ja, wo wir genau landen, müssen wir mal gucken. Aber es wird auf jeden Fall um IT, Einkauf, Prozesse. Ich glaube, wir werden heute ganz viele Dinge anschneiden. Und da bin ich sehr gespannt. Und wenn wir schon bei den ganzen Themen sind, stell dich doch mal ein bisschen vor, wer du bist, was du machst und wie diese ganzen Themen vielleicht zu dir passen.
Ja, super. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Gerold Ohlendorf. Ich bin Unternehmer, habe ein kleines Beratungsunternehmen, was ich führen darf. Wir sind im Bereich End-to-End Supply Chain unterwegs. Ich selber habe mal vor vielen Jahren studiert, komme eigentlich aus dem Bereich Logistik, Produktion, Betriebswirtschaft.
Hast du einen LKW-Führerschein?
Nee, habe ich nicht.
Ah, da bin ich dir dann um Längen voraus.
Einen voraus. Ja, tatsächlich um Längen, ne? Wenn der LKW passend ist.
Ja, und Tonnen auch.
Und Tonnen, ja, genau. Ich habe, wie gesagt, Logistik studiert, bin dann über Umwege in die IT gekommen, habe heute verschiedene Mandate inne. Das eine ist ein IT-Interimsmandat, also als CIO bin ich in einem Lack- und Weizenhersteller, Traditionsunternehmen, Familienunternehmen, einer langen Historie.
Darfst den Namen ruhig sagen.
Also. Ja, okay. Firma Hesse-Lignal ist das.
Keine Werbung, aber.
Nein, genau, wir machen keine Schleichwerbung. Firma Hesse stellt den besten Lack her.
Ist auch für Private?
Nee.
Also, eher nicht, ne?
Ja, also privat hat man es in der Hand. Ja. Also die Firma Hesse liefert an ganz viele namhafte Unternehmen, wie beispielsweise IKEA, das ist kein Geheimnis. Mhm. Und von daher haben die meisten das Hesse-Produkt schon mal in der Hand gehabt. Die etwas betuchteren haben es auch mal in der Hand gehabt, wenn sie irgendwo in den Stores der großen Luxuslabels unterwegs waren.
Grüße gehen raus an Christian Gäbel.
Nein, aber Firma Hesse, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, stellt Lack und Beizen her. Ich darf da in der IT unterwegs sein. Familienunternehmen, 111 Jahre alt, ist international aufgestellt und ich selber habe halt das Interimsmandat inne, weil die IT-Leiterin schwer erkrankt war und der Inhaber mich aus einem Logistik-Produktionsprojekt eben kannte und von der Vita her wusste, dass ich auch schon mal in der IT in leitender Position war und deswegen führe ich das weiter. Aber eigentlich bin ich Inhaber eines kleinen oder geschäftsführender Gesellschafter eines kleinen Beratungshauses.
Mhm. Vielleicht nochmal zurück, bevor du quasi bei der Hesse eingestiegen bist. Wie bist du neben deinem Studium dann in die IT gekommen? Und ich glaube, da war auch der erste Kontakt zu PCO, richtig?
Ja, genau. Also ich habe in einer technischen Hochschule studiert, habe mich eigentlich immer sehr stark für Prozesse, Prozessoptimierung, Prozessabläufe interessiert. Logistik, Produktion war immer so der Schwerpunkt. Und dann habe ich während des Studiums, das kann ich immer allen empfehlen, viele Praktika, viele Projekte gemacht, habe gutes Geld verdient, gute Zeugnisse gekriegt und immer gute Kontakte gehabt. Und dann hat irgendwann mein Prof mich beiseite genommen und gesagt, Mensch, du musst zu einem Mittelständler nach Schloss Holte-Stukenbrock, das ist ein super Laden, fang da mal an. Und dann habe ich mich dann natürlich auch für den Bereich Produktion, Fertigungsentwicklung, Auftragsmanagement interessiert und auch stark gemacht. Und irgendwann kam dann so der erste Punkt, wo die kaufmännische Leitung und der Inhaber auf mich zukamen. War auch ein familiengeführtes oder ist ein familiengeführtes Unternehmen, bisschen kleiner als Hesse mit damals 350 Mitarbeitern, hat gesagt, Mensch, wir müssen in der IT viel tun. Und dann habe ich gesagt, wieso ich, warum IT? Ich mache doch hier gerade Fertigung und Produktion und Logistik, also sehr stark Produktionssteuerung, Vertriebssteuerung, Fertigungssteuerung. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir müssen in der IT viel investieren, wir müssen viel umorganisieren, viel strukturieren, siebenstellige Euro-Wert in ERP investieren, siebenstelligen Euro-Wert in neues Rechenzentrum. Du kennst dich doch mit Projektmanagement aus, du musst ja nicht in die Tiefe der IT dich auskennen. Ne? Mhm. Du hast ein gutes Team, fang mal an. Und dann habe ich mich der Aufgabe gestellt, das ist immer gut, wenn man ein bisschen offen für Herausforderungen ist. Und habe dann wirklich auch gesagt, das Team kennt das Know-how oder hat das Know-how in der IT-Tiefe und ich mache mehr Projektmanagement, Vertragsmanagement, Budgets, Verhandlungen, Verträge und so weiter. Mhm. Ja, und darüber bin ich reingewachsen. Da habe ich damals PCO kennengelernt, war hier das erste Mal bei euch in der Hafenstraße 11. Seitdem ist das fest im Navigationssystem einprogrammiert.
Als Heimatadresse.
Als Heimatadresse, hier zweites Büro. Und fühle mich auch immer wirklich herzlich willkommen, fühle mich hier sehr wohl. Dafür erstmal herzlichen Dank. Das hängt natürlich auch mit euch zusammen. Ihr seid ja eine coole Truppe.
Dankeschön. Danke.
Und damals haben wir tolle Projekte schon umgesetzt, sind auch durch dick und dünn gegangen, gab auch Höhen und Tiefen, aber das genau hält ja auch oder schweißt ja auch zusammen und bringt einen weiter.
Definitiv.
Und von daher besteht die Beziehung zu PCO, also von mir persönlich jetzt bestimmt schon 12, 13 Jahre, ja.
Und Das heißt, dein erster IT-Posten war quasi aus der Projektmanagement-Tätigkeit geboren und nicht daraus, dass du in deinem Studium oder in deinen Praktikas vielleicht auch mal was mit IT gemacht hast. Genau. Das war dann einfach, du kanntest das Unternehmen, du warst als Projektmanager geschätzt und so rutscht man dann, dann auch mal in eine ja, vielleicht entferntere Position. Aber da bist du dann angekommen, auch vielleicht einfach dank der Kompetenzen, die dann einfach in deinem Team auch spezifisch zum Thema IT dann auch gegeben waren.
Genau, also das ist eine ganz coole Story. Wir haben damals in dem Unternehmen, gab es eine Lieferterminentreue, die lag abseits von Gut und Böse. Also die Aufträge sind eigentlich überhaupt nicht pünktlich versendet worden, über Wochen und Monate zu spät. Ist im Sondermaschinenbau nicht so gut, ist natürlich allgemein ungünstig, aber wenn du dann Wochen und Monate zu spät irgendwo in ein Kraftwerk die Armaturen lieferst und das Kraftwerk steht, das hat hohe Penalstrafen, wird teuer, genau. Hat auch teilweise politische Strafen dann oder politische Auswirkungen. Und da haben wir eine Aufgabe gekriegt, die eigentlich hieß, würfelt euch neu zusammen. Wir waren alle im Gründungsteam damals gerade frisch von der Hochschule gekommen. Haben eine neue Führungsperson vorgesetzt gekriegt, die da auch so ihren ersten Step im Lebenslauf bekam. Und dann haben wir uns zusammengerauft und wirklich rund um die Uhr gearbeitet. Da hat auch keiner aufs Zeitkonto geguckt. Das ist schon so lange her, kann ich verraten. Das ist verjährt. und in der Zeit hatten wir eigentlich alle mit IT nichts am Hut. Wir haben uns dann echt die Sporen verdient im Bereich Liefertermintreue hochziehen, Kundenorientierung aufbauen. In der gleichen Zeit wurde das Unternehmen von der Fertigungsfläche verdreifacht. Also wir haben Riesenflächen angebaut, umstrukturiert. Und irgendwie hat das gut geklappt, auch mit der ganzen Truppe. Und dann durfte ich mich nach und nach steigern, wie es so manchmal im Familienunternehmen einfach ist. Man kann sich weiter hocharbeiten. Mhm. Und dann kam eben genau dieser Punkt, dass man gesagt hat, wir müssen hier 2 Millionen investieren. Wir trauen dir dazu, fang an, setz dich da dran und arbeite das aus. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist keine Einzelleistung, es ist eine Teamleistung. Da muss man auch wieder gucken, gute Partner auch an der Seite zu haben. Und da kam ich mit PCO zusammen.
Und dann ich glaube, das hat dich viel und sehr gut vorbereitet wahrscheinlich dann, wenn man so ein bisschen auch ins kalte Wasser geworfen wird, wenn man das aufziehen muss, wenn man diese Kundenorientierung und dieses Gesamtheitliche dann hat. Und das hat dich dann wahrscheinlich auch bestens vorbereitet für die Selbstständigkeit dann. Und das hast du dann im zweiten Schritt, nachdem du bei Hesse warst, dann oder währenddessen schon so ein bisschen als deinen favorisierten Weg wahrgenommen.
Das ist tatsächlich so. Also rückblickend muss ich wirklich sagen, der Unternehmer, der auch bis heute noch der Inhaber und der geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens ist, der hat mir völlig freie Hand gegeben. Also ich habe da im Unternehmen arbeiten dürfen, als wäre es mein eigenes. Was natürlich, wenn man gerade Anfang, Mitte 20 von der Hochschule kommt, erster Job, also fester Job,
cool,
eine super coole Geschichte ist. Ich habe das immer mit absolutem Respekt behandelt und ich glaube, dass vor dem Hintergrund, dass ich da mit dem Geld umgegangen bin, als wäre es mein eigenes, da auch immer, klar habe ich auch Fehler gemacht, aber glaube ich, ganz gut lag.
Ja.
Und so ist das dann eben gewachsen, die Vertrauensbasis, die Möglichkeiten. Für mich war es immer wichtig, über den Tellerrand zu gucken, rauszugehen. Ich habe immer den Kontakt zur Hochschule gehalten. Wir haben damals vom Unternehmen aus ganz, ganz viel mit Studenten gemacht, wirklich von Bremen oder Hamburg bis München runter. Alle Hochschulen, von denen waren eigentlich bei uns irgendwelche Studenten unterwegs und haben die in Bachelor- und Masterarbeit betreut, haben immer gesagt, wir wollen weiter dabei bleiben, am Ball bleiben, ein bisschen was mitkriegen, was da passiert, weil man, wenn man aus der Hochschule raus ist, ja auch irgendwo da abgeschnitten ist. Und darüber ergab sich dann eben die Möglichkeit, natürlich im Unternehmen wie ein Unternehmer zu arbeiten. Da wurde auch bewusst nachgesucht. Aber wir haben das auch für jeden, der neu reinkam, so ermöglicht. Wir haben gesagt, so selbst wenn ein Praktikum oder gerade einen Studienplatz bei uns beginnst. Hier ist der Leihwagen, hier ist die Messe. Damals gab es noch Messen, da fuhr man noch raus.
Wahnsinn, das muss lang her sein.
Das ist ganz schön lange her. Meine Tochter hat letztens, als ich erzählt habe, dass es mal eine Zeit gab, wo es noch kein Handy gab, hat die gesagt, boah, Papa, bist du alt. So, also unvorstellbar, aber das gab es tatsächlich. Und vor dem Hintergrund war das eigentlich eine super Ebene, wo man lernen konnte. Ne?
Ja.
Für die Selbstständigkeit später.
Kann ich mir gut vorstellen. Bevor wir noch ein bisschen tiefer auf dein Beratungsunternehmen eingehen. Vielleicht nochmal auf den Interimsposten, den du bekleidest. Den bekleidest du ja jetzt auch schon länger. Mhm. Wie ist es so, sag jetzt mal, so ein Interimsposten bringt natürlich auch immer Vor- und Nachteile einfach mit sich. Also man kann kurzfristig natürlich den Need decken, den man einfach hat, der ja auch durchaus öfter in der IT entsteht. Man muss ja auch erstmal eine passende Persönlichkeit finden für so einen Job. Ist es einfach, sich in so ein Unternehmen reinzuarbeiten und dann schnell wieder rauszukommen? Bei dir ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen anderer Fall, weil du schon länger kanntest das Unternehmen vorher schon. bist jetzt schon länger da, wirst wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben, sage ich jetzt mal, sodass das Interim ja schon so ein bisschen schwammhaft ist, so nenne ich es jetzt vielleicht mal, aber grundsätzlich ist es keine einfache Sache, oder?
Ja, also Interimsjobs werden ja aus verschiedenen Varianten vergeben oder gesucht und es wird ja auch mehr. Das eine ist, dass jemand kurzfristig geht oder gegangen wird und du musst die Stelle halt schnell nachbesetzen und dann weiß man, das ist für eine kurze Zeit. Das andere ist, wie in meinem Fall, dass eben die Vorgängerin, die da wirklich fast 30 Jahre im Laden war und einen super Job gemacht hat, dass sie schwer erkrankt ist, aber keiner so richtig wusste, ob dann doch noch eine Chance besteht und es hatte dann einen sehr, sehr sozialen Aspekt, dass wir ihr wirklich das Büro freigehalten haben, den Parkplatz freigehalten haben, sie regelmäßig informiert haben und immer wieder das Gefühl gegeben haben, der Stuhl ist warm, kommt zurück, es wird dir nichts weggenommen und sie immer wieder mit eingebunden haben. Das hat ihr, glaube ich, auch psychologisch Kraft gegeben. Ja. Die hat fast 2 Jahre gegen den Krebs gekämpft und hat dann am Ende doch verloren, weil es eben eine sehr schwere, aggressive Form des Krebs war. Aber es gab eben sehr viel Höhen und Tiefen und da ist auch eine enge Beziehung entstanden. Mhm. Und die Vertrauensbasis im Unternehmen ist natürlich sehr stark gewachsen, du hast recht. Normalerweise ist das dann interimistisch, irgendwann ist es zu Ende.
Ja.
Auch da ist es natürlich schon so, dass wir auf einen gewissen Zeitraum auch bei Hesse planen. Aber grundsätzlich gibt es eben sehr, sehr viele Veränderungen, die wir durchgeführt haben und auch noch durchführen werden. Und da ist es natürlich schön, wenn man die nicht nur anstößt, sondern begleitet und den Erfolg auch am Ende miterleben darf in der Umsetzung. Mhm. Und an der Stelle ist es jetzt bei Hesse eben der Fall, dass wir viel, viel umstrukturieren und an verschiedenen Punkten jetzt auch noch arbeiten, die noch ein bisschen Zeit bedürfen.
Also tendenziell ist das schon etwas eher Einmaliges, was du da machst, einfach aus deiner Beziehung zu Hesse heraus und jetzt nicht unbedingt, dass du in Zukunft bei 20 Unternehmen Interims-IT-Leiter bist.
Ja, genau, es ist eine absolut besondere Rolle, weil ich das Unternehmen, die Unternehmensfamilien und natürlich auch das Management absolut zu schätzen gelernt habe. Das ist natürlich auf beidseitigem Boden wichtig, ne, dass man sich gegenseitig respektiert und miteinander gut zurechtkommt. Aber da hast du schon völlig recht. Also grundsätzlich ist mittlerweile eine Partnerschaft und Kooperation daraus gewachsen, die eben was Besonderes ist. Hesse und GoCon werden in Kürze auch das in der Presse und entsprechenden sozialen Medien das tatsächlich auch darstellen und veröffentlichen. Da will ich jetzt noch gar nicht zu viel verraten. Der Spannungsbogen muss bleiben.
Teaser.
Kleiner Teaser, genau, nicht zu viel in eigener Werbung unterwegs. Aber naja, man muss ja auch am Ende noch ein bisschen Spannung drin halten. Und grundsätzlich bieten wir als Firma Interimsmanagement an. Also wir sind auch im Bereich Arbeitsvorbereitung, also Auftragsmanagement, Logistik und Materialwirtschaft mit Interimsmanagern in anderen Firmen unterwegs. Mhm. Aber ob ich nach dem, was ich da jetzt aktuell leiste und parallel gibt es ja auch noch die Geschäftsführung im eigenen Haus, wo wir auch stark wachsen, ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich sofort in den nächsten Interimsjob irgendwann mal hüpfen würde.
Nein. Ja. Nein. Jetzt hast du die GoCon gerade schon mal beim Namen benannt, also dein Kindchen.
Ja, mein Baby, genau.
Dein Baby nach deinem anderen wirklichen Kind, könnte man vielleicht sagen. Erzähl uns mal ein bisschen mehr darüber, damit wir das besser verstehen können. Ich hatte mal zum Start gesagt, ja, so ein bisschen aus Einkauf, Prozessen, IT. Was ist es jetzt wirklich und wie greift das vielleicht auch bei euch bei GoCon dann so ineinander? Also wie sieht dein Alltag aus und was gibt es vielleicht für Themen?
Ja, genau. Also ich war ja selber mal in einem Hochschulinstitut und habe da viel gelernt und habe auch gesehen, dass da eben sehr viel theoretisch erarbeitet wird, weil man natürlich versucht, den Spagat zwischen Hochschule und, sagen wir mal, theoretischem Wissen und eben dem Praxisbezug irgendwo zu finden. Aber es bleibt dann doch sehr theoretisch und da war auch tatsächlich gar nicht viel mit IT. Es war eher mehr mit Schiebe, Layouts und Logistik. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht das, was Zukunft hat. Das ist nicht für die Zukunft geeignet. Ohne IT geht nichts mehr. Euer Slogan, IT ist alles, ist tatsächlich jeden Tag präsent. Bei GoCon ist es so, wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, das Unternehmen wird jetzt dieses Jahr 4 Jahre alt, also noch sehr jung, was unsere USPs sind und was für uns wichtig ist. Weil im Endeffekt gibt es ja Beratungsleistung, egal ob an Instituten, Hochschulen oder in der Form, in der ich es in so einem kleinen Unternehmen beschreibe, an jeder Ecke. Da muss man ja ganz offen und ehrlich drüber sprechen. Mhm. Man muss aber sich irgendwo abheben, um Kunden für sich zu begeistern. Und Kundenbegeisterung geht dann ja auch in beide Richtungen. Und wir haben noch nie einen Auftrag über unsere Webseite gekriegt, die wir jetzt zwar zum 1. Oktober neu bekommen, aber grundsätzlich ging das immer über Mund-zu-Mund-Propaganda-Netzwerk. Das heißt, wir müssen irgendwas richtig machen. Und jetzt hast du gefragt, was macht ihr überhaupt? Neben Interimsmandaten haben wir natürlich viele Einzelprojekte, so Projekte zwischen 10 und 100 Tagen. Die muss man aber auch erstmal finden, um wir haben mittlerweile 14 Mitarbeiter, um 14 Mitarbeiter jeden Tag beschäftigen zu können. Das heißt, wir sind entlang der Supply Chain unterwegs, im Einkauf, in der Produktion, in der Logistik. Teilweise gibt es da auch Montagebereiche, dann eben IT, Personalentwicklung. Wir haben Partner mit dazu genommen, die sich im Bereich Leadership Branding, Markenentwicklung, Unternehmensentwicklung speziell aufs Personal beziehen. Und da kommen wir zu einem USP, dass wir eben nicht nur den Prozess angucken und die Prozessoptimierung, sondern immer im zweiten Schritt, ob auch die Mitarbeiter befähigt sind. Also Mitarbeiterbefähigung, Mitarbeiterorientierung, Mitarbeiterentwicklung im Unternehmen. Denn wenn ich eine Software oder einen Prozess verändere, sind die 5 Klicks schneller, jetzt mal schwarz-weiß gemalt. Aber wenn der Mitarbeiter da keinen Bock drauf hat, das nicht versteht, das nicht will, das nicht erklärt bekommen hat und sich da verweigert, dann ist er am Ende genauso schnell oder langsam wie vorher auch. Mhm. Und dann haben wir gesagt, es gibt ein weiteres tolles Thema und da gibt es auch wirklich Themen, die sind mit den Kunden zusammengewachsen und entwickelt worden. Wir haben gesagt, die Supply Chain hört nicht auf zwischen Einkauf, also wo die Ware bestellt wird, der Bedarf definiert wird und dem Warenausgang, also Richtung Versand und dem Bereich, wo es dann zum Kunden wieder rausgeht, sondern End-to-End heißt für uns, wir gehen zum Lieferanten unseres Kunden, wir gehen zum Kunden unseres Kunden, wir ziehen die Supply Chain weiter ins Unendliche, weil das kann sich ja immer weiter verlängern und optimieren beim Lieferanten und beim Kunden unseres Kunden weiter. Wir lassen ihn partizipieren an den Erfolgen, solange unser Kunde das auch möchte, und versuchen dann aber Benefits rauszuholen. Da geht es immer um natürlich um Unternehmensentwicklung ganz grob und allgemein, aber auch um Standortsicherung, um die Möglichkeit, dass man Win-Win-Situationen aufbaut, in denen Lieferant und Kunde oder Kunde und Kunde dann entsprechende Beziehungen verstärkt, vertieft, wo es eben nicht immer nur ums Pricing geht. Natürlich ist der Preis immer wichtig, weil alles teurer wird und weil der Einkäufer natürlich günstiger einkaufen will und der Verkäufer teurer verkaufen will. Aber wenn man das Jahresgespräch oder Halbjahresgespräch nicht nur aufs Finanzielle, Monetäre beschränkt, sondern auch auf Inhalte, auf Optimierungsmöglichkeiten, wo beide Seiten besser werden können, hat man eine andere Tiefe. Mhm. Und das haben wir vor Corona für uns entdeckt. Jetzt in Corona-Zeiten oder Pandemie-Zeiten hat es einen ganz anderen Wert nochmal angenommen, weil ja Lieferketten unterbrochen sind, weil Ressourcen nicht mehr verfügbar sind.
Ich merke das beim Hausbau.
So, da sind wir nämlich. Und selbst bei kleineren Anschaffungen ist es so, dass bleibe ich jetzt mal bei unserem Kunden Hesse-Lignal, wenn der den Lack verkauft, aber der Kunde, der bekommt den sogar pünktlich, aber der bekommt seine anderen Teile nicht, die er damit lackieren will, dann steht die Kette. Also dann braucht er auch den Lack nicht, egal wie gut man selber ist.
Ja.
Und diese Kette eben weiter zu betrachten, das ist total spannend. Das ist jetzt eins von vielen Beispielen.
Mhm. Erzähl doch mal vielleicht so ein oder zwei richtig konkrete Projekte, wo ihr vielleicht einen Einkaufsprozess digitalisiert habt, wo ihr ihn schlanker gemacht habt. Ich hab da jetzt gerade mal so, kommt mir vielleicht gerade mal in den Kopf. Letztens, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo bin ich mal wieder auf die Werbefalle zu irgendeiner App geschnappt. Habe ich eine coole App gesehen, da konnte man einfach so ein Foto machen und das hat quasi dann, wenn das eine Palette war oder so, hat gezählt, wie viel da drauf ist. Ne?
Das ist bei Instagram gewesen, ich kann es dir sagen.
Ich habe kein Instagram.
Dann hast du es von Celine Flores Villas.
Das kann sein. Auf jeden Fall, geht es quasi um wirklich so praktische Dinge, die ihr dann gemeinsam digitalisiert und wo ihr dann einen Prozess draus baut? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also das Spektrum ist wirklich groß, ne? So wie du es schon beschreibst. Das eine sind natürlich so Potenzial- und Ressourceneffizienzthemen, die wir machen. Dann gibt es natürlich auch Themen, die wir in der Logistik und Produktion verändern und optimieren. Läger, die wir neu bauen im In- und Ausland. Wir haben auch das große Glück, dass wir viele Kunden haben, die irgendwo international unterwegs sind und wir dürfen die Auslandstöchter mit betreuen. Also ein tolles, breites Spektrum. Aber speziell zu deiner Frage im Einkauf gibt es natürlich ein tolles Thema. Wir haben ein Projekt, da ging es tatsächlich darum, dass im Einkauf die Mitarbeiter auf der einen Seite mit dem, was sie täglich tun, so ein Stück weit gelangweilt, unzufrieden waren und gerne was anderes machen wollten. Das ist auch das Thema Arbeitgeberattraktivität, dass man spannende Aufgaben hat.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat natürlich der Unternehmer uns auch recht gegeben, jetzt kann man da nicht 3 neue Leute einstellen und sagen, so, wir verdoppeln den Bereich oder so. Und dann haben wir überlegt, was können wir besser machen? Und haben zusammen haben Mitarbeiter oder Arbeitskollegen von mir aus dem Team, aus der GoCon heraus beim Kunden realisiert im ersten Schritt, haben die dann geguckt, okay, wie können wir Prozesse, die irgendwie langweilig sind, die keinen Spaß machen, aber täglich gemacht werden, müssen automatisieren. Typisches Beispiel, um mal praktisch jetzt zu werden, die Mitarbeiter müssen, wenn sie in der Disposition einen Bedarf haben, müssen sie den ja über einen Einkauf bestellen. Das wird dann über das ERP-System ausgeführt und dann wird eine E-Mail mit einem PDF rausgeschickt und dann gibt es ja einen Lieferanten, der nimmt das an. Und wenn das dann auch alles in Ordnung ist, schickt er einem auch eine Auftragsbestätigung. Und jetzt muss man aber die Auftragsbestätigung, die ankommt, eigentlich wieder mit der Bestellung vergleichen. Mhm. Und dieses Unternehmen hat das jedes Jahr 20.000, 30.000 Mal gemacht.
So. Klingt nicht nach Spaß.
Das ist nicht Spaß. So, und es gibt eine Software, die fängt, ohne dass man den Lieferanten jetzt informieren muss, weil das ist ja oftmals ein Bottleneck oder ein Handicap, dass der sagt, ich habe keine Zeit, kein Geld, die IT ist gerade überbeschäftigt, ich will das jetzt nicht machen. Es gibt eine Software, die fängt das ab, die öffnet das, die vergleicht das mit den Daten im ERP, legt das übereinander und nur wenn eine Differenz da ist, im Einzelpreis, im Gesamtpreis, in der Liefermenge, im Lieferdatum, in der Steuernummer, egal was auf dem Dokument draufsteht, dann poppt das auf, dann muss man nochmal reingucken, aber alles andere geht automatisch durch, weil das passt ja. Man kann sogar eine Abweichmenge oder eine Toleranz, so sagt man so schön, eingeben und dann ist das durch. Das heißt, man hat einen Freiraum geschaffen und man hat einen Prozess automatisiert und in der Zeit kümmern sich die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter halt um was anderes, was Strategisches für den strategischen Einkauf beispielsweise. Und das war für uns in einem tollen Innovationsprojekt, war das so der erste Schritt, so die Basis, dass wir gesagt haben, wir müssen erstmal diesen Prozess, wie wird disponiert, wie wird bestellt, wie wird bestätigt, das automatisiert. Das gleiche Tool setzen wir heute in dem Unternehmen auch ein für alle Rechnungen, die reinkommen, weil die ja auch gematcht werden gegen das, was im ERP-System steht. Wir setzen es aber auch im Vertrieb ein, was relativ innovativ ist, weil ja eine Bestellung ausgelöst werden muss. Also da ist es genau die Gegenseite. Man ist selber ja mal Hersteller, mal Verkäufer und mal Einkäufer, also Händler oder Lieferant, so muss man es ja sagen. Und jetzt kommen wir von diesem Tool, von diesem beschriebenen Prozess, der ja automatisiert ist, weg. Und dann haben wir Kontakt mit einem Lieferanten aufgenommen, der relativ viel liefert. Wir haben gesagt, pass auf, wir haben hier dieses Supply Chain Thema, wir wollen gerne mit dir ein bisschen in die Tiefe gehen. Du lieferst relativ viel, wir wollen nicht immer nur über Preise sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie wir, klar, gegenseitig besser werden können. Und dann haben wir dem davon erzählt und hat der gesagt, du, ich habe auch was. Wir machen das jetzt demnächst so, dass der LKW, der euch beliefert, wenn der reinkommt, der LKW-Fahrer legt die Daten auf, also er legt die Hand auf, wie man so schön sagt. Und dann wird anhand von biometrischen Daten wird gesagt, du bist der LKW, du musst morgen zu dem Unternehmen fahren, du musst das aufladen, dann wird der beladen. Beim Rausfahren wird er wieder mit Kameras gecheckt, gewogen, Hand aufgelegt und so weiter. Und dann wird einem automatisch schon mal der Lieferschein zugeschickt, LKW ist unterwegs. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wäre es natürlich super, wenn man jetzt auf dem Weg auch noch tracken könnte, wann kommt was jetzt an, was ist da drauf. So ein bisschen wie beim Pizza bestellen, wo man ja auch sagt, ich habe es jetzt bestellt, ich weiß, es ist jetzt in der Bearbeitung, jetzt ist es im Ofen und gleich fährt der Wagen vor und bringt es. Ja, und dann haben wir gesagt, da haben wir beide noch keine Lösung für, dann machen wir das doch mal zusammen. Haben uns mit einem Startup zusammengetan, was ganz frisch am Markt war, was auch heute noch relativ frisch ist, aber richtig weit entwickelt schon mit seinem Produkt. Und haben gesagt, gut, dann bringen wir jetzt auf einem Container, wo eben das Material angeliefert wird, bringen wir eine Smart-Lösung, eine Smart-Cap-Lösung an, eine kleine Hardware. Und diese Hardware, die gibt uns verschiedene Informationen. Da gibt es jetzt ein paar, die ich aufzähle, wo manch einer gähnt und sagt, oh, gibt's doch schon. Aber die Mischung daraus macht's gleich. Und zwar sagt die mir, Achtung, ich fahre jetzt los. Also ist Bewegung drin. Das ist später für die Zwischenmeldung, für Zeitfenster, für Entladungen wichtig.
Also wenn das ist quasi GPS.
Ja, genau, GPS-Tracking. Wenn es eine halbe Stunde vorher da ist, sagt es, ich bin gleich da und dann weiß man, okay, Entladefenster auf dem Hof können eingehalten werden und so weiter. Dann sagt es aber auch was zum Schock. Das heißt, wenn jetzt der LKW-Fahrer eine Vollbremsung macht, einer reinknallt, der irgendwas mit passiert, auch später im Lager, wenn da ein Gabelstapler reinfährt oder irgendwas passiert, dann meldet der sich und sagt, ich bin beschädigt. Das ist gut, wenn eine Flüssigkeit ausläuft, das frühzeitig zu wissen.
Zerbrechliche Waren vielleicht auch, ne? So ein paar Gläser oder so.
Ja, genau, aber in dem Fall ist Flüssigkeit, ne? Auch Chemie ist muss ja schützen, muss gucken, was passiert damit. Dann sagt er mir was zur Temperatur, Ressourceneffizienz. Also ich will, wenn es zwischen kalt und warm tief runter oder tief hoch geht, will ich nicht, dass es kaputt geht. Ne? Gibt eben Produkte, die werden schlecht, muss man mal so sagen.
Ja.
Und dann gibt es dieses typische Thema Lokation, also aus dem Lager raus in die Fertigung, aha, nur die Hälfte gebraucht, ins Zwischenlager, wieder zurück, achtmal hin und her, früher ist man rumgelaufen, hat Spaghetti-Diagramme gemalt, ne? Von bis und zurück. Kennt jeder Student, der irgendwo Richtung Logistik mal einen Prozess aufgenommen hat. Und da gibt es halt eine Vielzahl an Inhalten, die da zusammenkommen, das sieht man dann auf einem Dashboard, schön übersichtlich in der Cloud, jetzt kommen wir Richtung IT. Jetzt haben wir langsam den Bogen wieder.
Ja, und ihr braucht ja auch IT da am Ende.
Ja,
ne?
ja, genau. Ohne IT geht nichts. Und mit diesem Inhalt, jetzt kommt der Clou, diese Daten werden dann übergeben ans ERP-System. Und wenn ich jetzt eine Bestellung habe über 4000 Liter und die ersten 1000 sind weg, nicht schlimm, die zweiten 1000 sind weg, ist nicht schlimm, aber sind die dritten angegriffen, dann sagt er, ey, ich muss nachbestellen, weil der Mindestbestand wird unterschritten. Das hat eine Lieferzeit oder Wiederbeschaffungszeit von 2 Wochen. Und löst die Bestellung aus und das geht dann automatisch übers ERP. Das heißt, zwischen diesem Smart Cap, der auf einer Palette drauf ist, auf einem IBC drauf ist, also auf dem Ladungsträger, und der Intelligenz des ERPs, sagt er dir, bestell mal wieder. So, und dann wird ein Schuh draus. Dann werden so Dinge wie Dispo, Einkauf, Lieferant, Kunde miteinander vernetzt. Und jetzt gehen wir dieses Projekt noch weiter und sagen, okay, wenn das jetzt angekommen ist, verarbeitet ist, dann wird es auch wieder abgefüllt oder verpackt und geht zum Kunden raus. Das bleibt ja nicht im Lager.
Ja.
Und deswegen binden wir jetzt die ersten Kunden auch noch mit an. Und dann ist es End-to-End.
Ich hatte heute noch ein sehr interessantes Gespräch mit einem Kunden, der mich gefragt hat, wo kommen denn jetzt im Moment die meisten Angriffe her? Ist das, weil immer noch Fehlerquelle Mensch, oder ist es, weil die Digitalisierung einhergeht? Mhm. Und da haben wir jetzt vielleicht wieder so ein bisschen den Bogen zur IT-Security gespannt. Und du hast ja auch mit Christian Gäbel und weiteren Kollegen letztens eine Veranstaltung bei Maze gehabt. Da habt ihr ein Event aufgezeichnet und habt ja auch mal so ein bisschen dargestellt, was ist denn, wenn da wirklich mal diese Kette unterbrochen ist? Wie sehr ist das denn IT-Sicherheit in solchen Prozessen, in solchen Gesprächen mit den Unternehmen für euch auch Thema?
Ja, also du merkst ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt, dass genau an der Stelle nämlich die Vor- und Nachteile halt aufschlagen. Jetzt habe ich viel über Vorteile erzählt. Nachteil ist natürlich, wenn ein Cyberangriff da ist und der geht, egal ob es über den Drucker oder über die Schranke am Eingang oder über den typischen Produktionsrechner, Mitarbeiter, Rechner in der Verwaltung ist, durchs Öffnen einer Datei, die eben durchgerutscht ist und dann eben auch noch also verseucht ist, mit einem Virus belegt ist, dann kommt man genau an diesen Punkt rein, dass eigentlich viele, viele Prozesse in sich zusammenbrechen. Ne? Hm. Dann ist dieses Tracking and Tracing, von dem ich hier gerade in voller Inbrunst erzähle, völlig im Eimer. Aber das, was viel schlimmer ist, ist dann ja, dass das nicht nur irgendwo Richtung Information, wo steht was im Lager und wie muss ich was produzieren und wofür was muss ich einen Lieferschein oder eine Rechnung ziehen, wie informiere ich einen Kunden. Nicht nur, dass das alles im Eimer ist, sondern umso mehr Vernetzung ich dann natürlich habe. Und man merkt so ein bisschen, ich bin der Verfechter dafür, weil ich es toll finde, dass die Dinge ineinander greifen und dass man mehr aus dem rausholt, was man hat. Dann hat man natürlich das Thema, dass am Ende vielleicht Anlagen gar nicht mehr anzusteuern sind, Rohrleitungen verstopfen, am Ende kannst du die ganze Halle abreißen. Also das endet ja nicht nur in der IT, das endet im Facility, in der Gebäudeverwaltung. Und da merkt man dann, dass Security natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und das war auch der Hintergrund der Veranstaltung. Da ging es wirklich darum, mit dem Bundesverband für Materialwirtschaft, das ist natürlich schon eine Nummer, da sind 8 bis 10.000 sind da Mitglieder verzeichnet, dieser Verein. Und bringt da wirklich die großen Einkäufer, egal ob es vom kleinen Mittelstand oder eben Großkonzern ist, zusammen. Die tauschen sich über die wichtigsten Themen aus und Trends und Innovationen. Aber genau da zu sagen, pass auf, lieber Einkauf, du sollst gar keine Konkurrenz zur eigenen IT im eigenen Unternehmen darstellen, sondern du sollst eigentlich nur darauf achten, wenn du rausfährst zu deinem Lieferanten, dass du das Thema IT-Security und das ganze Thema Cyber-Security, dass du das in deine Audits mal mit reinnimmst und mal sagst, wie bist du eigentlich aufgestellt? Das ist uns wichtig, weil am Ende kann der Einkäufer so gut sein, wie er will. Die Strategie kann so ausgereift sein und wirklich auf einer Orientierung her innovativ sein, wie sie will. Wenn der Vorlieferant einen Schaden hat und der liefert dir nichts, bist du genauso im Eimer, als wenn du selber nicht liefern kannst.
Das sind ja so ein bisschen, ich würde jetzt mal fast sagen, zwei verschiedene Paar Schuhe. Natürlich einmal, wenn man bei sich selber immer mehr digitalisiert und vernetzt, hat man natürlich auch, muss man vielleicht noch mehr für die IT-Sicherheit am Ende tun, weil fast nichts mehr läuft, wenn die IT nicht läuft, dadurch, dass man einfach so stark digitalisiert ist, was dann vielleicht auch, wo man vielleicht auch darauf achten muss, wer entwickelt dann diese Software am Ende und wie wird sie entwickelt, wird auch auf Schwachstellen etc. geachtet, ne? Gerade wenn ich dann auch sowas einsetze. Und dann das andere Paar Schuhe ist dann vielleicht, wie prüfe ich dann am Ende meine Zulieferer, damit ich immer Lieferungen kriege, ne? Das sind ja am Ende zwei verschiedene Paar Schuhe. Also einmal muss ich meine eigenen Hausaufgaben machen und einmal muss ich vielleicht gucken, mit wem ich Geschäftsbeziehungen eingehe, auf wen ich mich da vielleicht verlasse und inwiefern die ihre Hausaufgaben machen.
Ja, genau.
Und ich könnte mir vorstellen, gut, seine eigenen Hausaufgaben, die kann man noch relativ gut überprüfen. Der eine macht es vielleicht mehr und der andere weniger. Aber ich stelle es mir schwierig vor, die Lieferkette wirklich und dann auch end-to-end, so wie du sagst, ne, wenn ihr immer ein weitergeht und noch ein weitergeht, ne, kann ja auch sein, dass es manchmal noch einen Sprung mehr gibt, wie man das wirklich überprüfen kann. Ja. Ja, wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja, also das, was die Unternehmen ja schon lange wollen, das ist jetzt nichts Neues, ist eben diese Verkettung, EDI, Datenaustausch, das sind ja alte Sachen, ne? Mhm. Und ERP, also ERP-Systeme sich gegenseitig anschließen, vernetzen, Schnittstellen bauen, Daten austauschen. Und an der Stelle ist es natürlich schon so, dass man darauf zu achten hat, wie der Partner aufgestellt ist, wie man selber aufgestellt ist und welche Vorkehrungen man treffen kann. Man kann sich nie 100% schützen, aber man kann eben das Bestmögliche tun. Man merkt auch, dass die vielen Updates, also Sicherheitslücken, die geschlossen werden müssen, das reißt ja nicht ab, das wird ja eigentlich immer mehr. Und wenn man das dann macht, merkt man auch, dass selbst dann die Lösungen nicht immer voll ausgereift und ausgeklügelt sind, sondern manchmal reißt man sich damit schon das nächste Thema wieder auf. Aber das ist eben genau der Punkt, dass man eigentlich so in diesen Austausch reinkommt. Innerhalb dieser Struktur über solche Themen überhaupt zu sprechen, ist ja für viele gar nicht gang und gäbe. Mhm. Die sprechen eben darüber, so wie ist die Lieferperformance, wie ist der Preis.
Ja, die sprechen halt auch mit einem, sag ich mal, mit einem Verkäufer auf der anderen Seite,
genau,
der ja nicht wiederum, sag ich mal, deren IT oder ob deren Risiko für einen Cyberangriff überhaupt nur in irgendeiner Form bewerten kann.
Ja, muss er ja bisher auch nie. Nee. Also war gar nicht so die Aufgabenbeschreibung, sag ja. ich mal. Wenn einer da irgendwie ein bisschen IT-affin ist oder sich dafür interessiert hat, klar. Aber ansonsten hat er ja einen ganz anderen Beritt und macht einen ganz ja. anderen Schwerpunkt, führt er aus. Und an der Stelle finde ich dieses Thema Sensibilisierung, dass man das überhaupt als Gesprächsgrundlage hat und dass das kein No-Go-Thema ist, das finde ich halt wichtig und da werbe ich auch immer für und da helfen natürlich auch diese Projekte dann. Mhm. Aber letzten Endes, klar, wir haben auch Lieferanten am Tisch gehabt, die haben eine Visitenkarte auf den Tisch gelegt, haben ihre E-Mail-Adresse durchgestrichen, haben eine neue draufgeschrieben, dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Und hat der gesagt, ja, wir sind gehackt worden, sie erreichen mich jetzt über meine private oder wir haben hier eine Übergangslösung geschaffen. Da waren Konzerne dabei, riesengroße Konzerne, wo dann auch die Schauergeschichten erzählt wurden, dass das FBI eingeschaltet ist und dass 5000 Laptops weggeschmissen werden und das alles im Eimer ist. Aber wir haben letztens auf der Veranstaltung, um dann noch mal einen Satz zu sagen, haben wir ja auch hier also regionale Firmen gehabt, die betroffen sind. Das ist ja völlig branchenunabhängig. Egal, ja. ob das ein Lackhersteller ist, also tatsächlich ein Mitbewerber unseres Kunden, oder ob das Textilbranche ist oder in der Veranstaltung hatten wir den CIO von Marabu dabei. Wenn jetzt jemand privat gern mit Acrylfarbe malt, also auf Vinyl, dann kennt er das auch. Das ist dann tatsächlich auch ein Endprodukt, was der Kunde so kaufen kann. Die haben ja auch Geschichten, also was heißt Geschichten, Tatsachen erzählt. Da war es aber ganz still in der Veranstaltung. Ne? Das ist schon irre, was da passiert. Und sich da zu schützen und das dafür ein Augenmerk zu haben und dafür offen zu sein, auch dafür Geld zu investieren, ist aus meiner Sicht absolut wichtig und wird auch immer wichtiger.
Ich finde, dieses Thema mit der Digitalisierung, die durch euch so ein bisschen einhergeht, ist natürlich auch eine Chance für den Kunden, ne? Wenn man solche Prozesse anpackt. Und ich stelle mir da immer so diese Thematik so vor, wir sind viel im Industriesicherheitsbereich unterwegs. Da gibt's alte Anlagen, die kommen über 30 Jahre, die haben irgendwie einen alten Windows XP, Embedded, was auch immer. Ich glaube, die meisten unserer Hörer fühlen sich dann da draußen gegrüßt. Und wenn du dann einherkommst und man versucht, auch solche Prozesse zu digitalisieren, dann kann das auch eine Chance sein, solche alten Krücken zum Beispiel abzulösen, durch neuere Systeme zu ersetzen, Schnittstellen zu schaffen oder die Systeme anders anzubinden, sicherer anzubinden und dadurch vielleicht ja auch wieder Sensorik zu liefern, die besser interagiert, viel mehr Daten, die irgendwo entstehen. Und je mehr Daten wir auch bekommen in der IT-Sicherheit, desto größer können wir auch ein Bild über den Kunden bauen und desto schneller können wir eine Früherkennung starten, können genau wissen, worauf müssen wir schauen. Und daher ist eben dieses Thema Digitalisierung nicht immer nur für die IT-Sicherheit Gift, sondern kann auch als Chance genutzt werden. Aber man muss es letztendlich auch tun.
Ja, genau. Und das, was ich in der Phase auch immer wieder sehe, weil wir wirklich in unterschiedlichsten Unternehmen sein dürfen, in unterschiedlichsten Größen und Branchen, national wie international, dass man Organisationen auch nicht überladen darf und nicht überfordern darf. Ne? Jetzt kann man das auf jeden Bereich duplizieren, ob es jetzt das Personalmanagement ist, aber ich beziehe mich auf IT heute und du hast eben einen super Punkt nochmal angesprochen mit Sensorik und es geht ja in Richtung IoT-Themen. Es gibt auch Projekte, bei denen wir vielleicht schon zu früh waren, zu schnell waren, wo die Grundsubstanz oder die Basis erst noch weiter aufgebaut werden musste. Also ein typisches Beispiel, es gibt eine Anforderung, dass man eine neue Maschine in einem Qualitätsmanagementbereich kaufen möchte. Die hat einen gewissen Wert. Klar, man kann die kaufen oder kann auch probieren, das haben wir auch tatsächlich mit einem Partner zusammen gemacht, dass man die nur nach Nutzung bezahlt, also immer wenn beprobt wird und ausgewertet wird, zahlt man was, aber eben nicht für die Maschine einen siebenstelligen Betrag direkt. Aber in dem Fall haben wir natürlich auch überlegt, okay, warum müssen denn überhaupt so viele Proben gezogen werden? Kann man das nicht umgehen, dass man anhand von Daten, die man vorher aus der Maschine bekommt, die Beprobung als solches umgeht und diese Maschine gar nicht mehr braucht? Und dann haben wir das Projekt durchgeführt und haben ja ein Dashboard und eine Simulation aufgebaut, dass man in alten Anlagen durch Nachrüstung von Sensorik Daten zu Drehgeschwindigkeiten, Temperaturen und viele mehr bekommt und darüber dann, wenn die immer konstant ist, und bei so einer Konstanz auch am Ende, am Anfang immer die gleichen guten Werte rauskommen, dass man am Ende daraus schließt, dass man eigentlich gar keine Prüfung mehr machen muss. So, und das ist natürlich ein Thema, wo man dann auch gucken muss, ist die Organisation schon so weit, dass die sagt, ja, da bin ich offen für, das will ich haben. Oder ist die eben noch bei der Struktur, die du jetzt gerade angesprochen hast, dass da eben noch eine alte Grundsubstanz vorherrscht, die erstmal überarbeitet werden muss. Und darf man sich nichts vormachen, die Unternehmen sind historisch gewachsen, das ist echt toll, also da habe ich immer einen riesen Respekt vor. Und die haben natürlich auch einen riesen Investitionsbedarf, Nachholbedarf in manchen Fällen. Und da geht halt nicht alles auf einmal. Das ist ein Prozess, der geht über Jahre.
Vielleicht eine Frage nochmal so am Ende oder zum Ende. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann man sowas wirklich dann am Ende umsetzen? Weil wir kennen oder viele kennen den TISAG-Standard da draußen, sag ich jetzt mal, wo die Automobilindustrie sich einfach gesagt hat, okay, das sind jetzt unsere Anforderungen an unsere Zulieferer. Den Fragenkatalog muss jeder erfüllen, sonst ist er leider nicht mehr unser Zulieferer, sage ich jetzt mal so hart, wie es ist. Die können es natürlich auch machen, weil die sind die Automobilindustrie und es wird wohl jemand anders geben, der sich denen unterwirft, sage ich jetzt mal. Jetzt ist das natürlich für einen Mittelständler nicht ganz so einfach. So eine Kundenbeziehung oder Partnerschaft ist da, sage ich jetzt mal, auf Augenhöhe und man kann vielleicht nicht einfach so sein Konzept oben drüber stülpen. Wie kriege ich es denn trotzdem hin, vielleicht auch auf einfacher Basis so die wichtigsten Fragen zu stellen, um abzuchecken, ist da ein großes Risiko in Richtung Cyberangriffen? Weil das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass man es vielleicht in einem kleineren Kontext als, ich sag mal,
Quick-Check.
Genau, ich sag mal, anstatt 100 oder 500 Controls abzufragen und am besten noch, sag ich jetzt mal, das ganze Unternehmen am Ende nach ISO 27001 zu bewerten. Wie kannst du dir das in der Praxis vorstellen? Also rennt dann der Einkäufer, wirft vielleicht so einen kleinen Fragebogen mit, sag ich jetzt mal, die 10 knackigsten Fragen rüber oder bringt der seine eigene IT mit und setzt deren IT zusammen oder wie kann ich mir so einen Prozess dann am Ende vorstellen, den ihr dann ja auch versucht in einem Einkauf als Risikomanagement irgendwo zu etablieren?
Genau, also wir haben natürlich einiges dann im Vorfeld schon selber aufgebaut, das heißt, wir sind eine Art Referenz, über die man gehen kann, wo man sich das dann vor Ort angucken kann, dass das funktioniert, aber genau eigentlich wie du es jetzt gerade gesagt hast, dieses Thema der Quick-Checks, das ist ein total gutes Tool oder gutes Hilfsmittel. Wir haben das selber als GoCon für Einkauf, Produktion, Logistik, IT, für verschiedene Bereiche haben wir das für uns aufgebaut, einfach weil man nicht so viel Zeit hat, um in einem Unternehmen das alles zu verstehen. Man kommt rein, hat vielleicht 4 Stunden Zeit, so ein bisschen wie bei einer Award-Bewerbung, das kennen wir auch, weil wir bei Awards als Assessoren mit unterwegs sind, ist das so gang und gäbe, dass man einen kurzen Zeitslot hat. In der Zeit muss man versuchen, auf Augenhöhe zu kommen, man muss das alles verstehen, um auch miteinander auf Augenhöhe sprechen zu können. Und da sind diese Quick-Checks ein super Mittel für. Und wenn man das oft gemacht hat und dann auch eine gute Datenbank dahinter hat, hat man ja auch einen Benchmark, kann dann eine gewisse Auskunft geben. Wir haben jetzt mit Christian Gebel, der ist ja heute schon ein paar Mal hier gefallen namentlich, haben wir natürlich auch gesprochen, Mensch, was können wir denn beispielsweise dem BME anbieten oder auch den ganzen Zuhörern beim letzten Mal? Und da haben wir gesagt, ja klar, es gibt natürlich die Möglichkeit, damit es mal praktisch wird und damit jeder was mit nach Hause nehmen kann, so als kleines Paket. Und damit auch morgen tätig werden kann, ist es natürlich schon so, dass es einen kleinen Fragenkatalog gibt, den Christian auch vorbereitet hat, den man mitnehmen kann, der rausgegeben wird, wo man sich dran lang orientieren kann, wo man bestimmte Fragestellungen mal durchgehen kann, für sich selbst so ein Self-Assessment macht. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auch eine externe Ansicht zu bekommen. Dann lädt man uns ein, lädt euch ein, lädt die Gemeinschaft ein und geht einfach die Themen mal gemeinsam durch. Wichtig ist nur, dass der Gegenüberliegende überhaupt dafür offen ist, also dass der das für sich versteht und für sich auch so verankert hat und dann auch merkt, dass er selber und man ja auch, also man selber ja auch, gewisse Zeit einfach investiert, um die Dinge auch klar rauszuarbeiten, weil es ja einfach ist ein Zukunftsthema, ne?
Ja.
Und wenn man selber Lust hat, das Unternehmen nicht nur zu entwickeln, sondern auch, sagen wir mal, eine Unternehmenssicherung, Standortsicherung zu betreiben, dann ist das der absolut erste und richtige Weg, dass man das für sich so ein Stück weit einordnet. Und wenn man dann mal Richtung Cyberversicherung denkt, passiert ja nichts anderes. Die Versicherungen kommen ja auch mit einem bestimmten Inhalt und wollen erstmal wissen, Mensch, auf was lasse ich mich denn da ein, bevor ich dich versichere? Und wenn man da schon vorbereitet ist, schon sagen kann, guck mal, ich habe einen Quick-Check gemacht, ich habe bestimmte Inhalte mal geprüft, ich habe ein kleines Siegel bekommen, ich habe eine bestimmte Entwicklung, die ich nachweisen kann. Das ist für die Versicherer und für die Unternehmen, mit denen man kooperiert, natürlich super, wenn man das zeigen kann. Egal, ob es im Audit ist oder bei der Bewerbung, muss ich schon fast sagen, um eine Cyberversicherung, damit man die noch bekommt.
Also wenn wir mal ehrlich sind, ist das auch etwas, wenn man es mal einmal gemacht hat, ganz ehrlich, dann legt man das halt auch erstmal, ich sag mal so, in die Schublade. Klar, man muss es auch mal aktualisieren, aber man hat dann das meiste an Arbeit getan und man wird es immer gebrauchen können. Es gibt immer jemanden, der fragt, du hast es gerade mit Versicherung gesagt, Restrisiko abdecken. Wir kennen diese Fragenkataloge natürlich auch zuhauf. Die sind mal besser, schlechter, klar, aber um erstmal auch so einen Einstieg dazu zu bekommen, ne, und deswegen finde ich das eben auch gut mit der Veranstaltung, die ihr mit Christian gemacht habt und auch, dass Christian da eben mit drin ist in diesen ganzen Themen, dass man einfach mal auch jemanden hat, an den man sich wenden kann, weil die Leute ja auch gar nicht so genau wissen, wie gehe ich denn jetzt an das Thema heran. Eure Disziplin ist die Digitalisierung, du hast gerade viel gesagt, was ihr alles leisten könnt, da fiel jetzt nicht das Wort IT-Sicherheit, ist ja auch nicht unbedingt jedermanns Kernkompetenz. Dafür gibt es dann eben Partner wie uns.
Genau.
Und das ist dann eben dieses Zusammenspiel daraus, um einfach da draußen dem Kunden genau das zu geben, was er braucht und das eben auch in einer nachhaltigen Zukunft.
Genau, also ich finde es wichtig, dass man keinen riesen Bauchladen vor sich her schiebt, sondern eine Spezialisierung hat. Das war ja vorhin auch so der Anfangspunkt, als ich sagte, man muss ein USP haben, sonst wüsste ich auch nicht, warum man am Markt überhaupt noch Bestand haben sollte.
Genau.
Und wir sind eben sehr, sehr praxisbezogen, sehr stark, hatte ich ja vorhin mal gesagt, auch daran interessiert, die Umsetzung mitmachen und die Benefits mit erleben zu dürfen. Aber man muss eben nicht alles können. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir mit PCO da einen ganz starken Partner haben, der eben genau die Dinge, bei denen es bei uns aufhört, wieder anfängt und die dann in seiner Stärke weiterführt. Und da seid ihr ja gerade auch im Bereich IT-Security und der Service-Level-Agreements, die ihr bietet, ganz, ganz stark vorne.
Besten Dank für die lobenden Worte, die nehmen wir natürlich immer gerne mit. Wer dazu zu dem ganzen Thema noch mal ein bisschen mehr wissen will, also es gab ja schon die Veranstaltung im Rahmen des BME, die dann vielleicht auch ja für einen besonderen Personenkreis am Ende irgendwo begrenzt war, für Leute, die sich dort engagieren. Wir nehmen das Ganze auch nochmal zum Anlass für unseren deutschen IT-Security-Kongress, den wir zuletzt schon mit Celine entsprechend hier mal zur Schau gestellt haben und besprochen haben, was es da so alles geben wird. Wird auch ein Slot dort sein, wo wir das Ganze vielleicht nochmal tiefer beleuchten, als wir es jetzt heute gemacht haben, weil wir heute doch noch ein paar mehr Themen hatten und dann einfach mal gucken können, wie man vielleicht auch ja so einen Prozess am Ende in einem Unternehmen vielleicht etablieren kann, wie man auch nochmal darüber redet, für wen man es am Ende macht, ob man es für jeden Zulieferer macht oder vielleicht für meine Top 3. Wahrscheinlich viele Gedanken, da können natürlich alle Beteiligten, die dann zuhören und zusehen, am Ende auch Fragen stellen an euch und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, dass ihr da am Start seid. Und da ja, spreche ich jetzt mal alle da draußen an, die noch nicht angemeldet sind. Es ist ein Unding und das muss schnell geändert werden.
Es sind aber nur noch wenige Tickets verfügbar für die digitale Veranstaltung, weil die Plattform ist limitiert auf 10.000 Zuschauer. Dementsprechend,
okay, ja.
Wir haben ja nur noch wenige Tage, wenn mich nichts täuscht, ungefähr 2,5 bis 3 Wochen. Und von daher gleich nochmal registrieren. Und
7. Oktober.
Genau, einfach mal einschalten.
Ist ein Donnerstag.
Ist ein Donnerstag.
Dann der kleine Freitag.
Der kleine Freitag und der wirkliche Freitag wird dann wahrscheinlich auch ein schwieriger Arbeitstag, weil wir dürfen auch mal wieder ein wenig Publikum haben. In ganz kleinen Mengen wird es wahrscheinlich dann auch eine kleine Aftershow-Party gehen, hoffe ich jetzt mal, dass die organisiert wird. Gerold, dann sehen wir uns, würde ich sagen, spätestens wieder. Vielen Dank für ja die super Story, einfach die du mal mitgebracht hast, dass wir dich nochmal ein bisschen gezielter kennenlernen durften und was du so den ganzen lieben langen Tag machst, was du vielleicht, ja, hinter was du stehst, für was du deinen Tag lang arbeitest und dass du uns auch so ein bisschen aus deiner Welt in Richtung unsere Welt der IT-Sicherheit am Ende mitnimmst. Vielen Dank.
Ja, super. Vielen Dank euch.
Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
Ja, war doch eine nette Folge. Wie
das
gesagt,
nett,
Security-Kongress steht vor der Tür. Ich denke, es gibt da draußen genug Punkte, Digitalisierung sicher zu machen und vor allen Dingen auch mit IT und OT zu verknüpfen. Wir wollen gerne darauf Antworten liefern, also für alle, die es draußen interessiert. Die Aufzeichnung vom BME ist, glaube ich, auch verfügbar, oder?
Ja, genau, die ist verfügbar.
Genau, die ist verfügbar, also gerne melden, wenn jemand da irgendwie Interesse hat. Ansonsten schaltet am 7.10. ein. Ich kann so viel sagen, es ist auf jeden Fall, es wird sich lohnen, auch wenn man sich nur einen Slot anguckt. Man wird was finden aus der Agenda, die ist übrigens schon online und damit würde ich sagen, wir sind durch für heute. Ihr dürft die Geräte jetzt abschalten.
Ciao.